Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres PwC Deutschland Transfer Pricing Podcasts. Mein Name ist Christoph Richter, ich bin Direktor an unserem Standort Nürnberg und habe zwei liebe Kollegen mit in der Leitung, nämlich einmal den Professor Dr. Stefan Rasch vom Standort München. Moin, Stefan.
Ja, moin.
Und den lieben Kollegen Benedikt Wenzel, ebenfalls vom Standort Nürnberg. Moin, Binne.
Moin, grüß dich.
Hi. Ja, sprechen möchten wir heute über die neuen Verwaltungsgrundsätze für Rechnungspreise, die das BMF Anfang Juni diesen Jahres veröffentlicht hat. Steigen wir vielleicht erstmal so allgemein ein. Bene, aus Sicht der Praxis, was fällt uns als erstes ins Auge? Was haben wir an positiven Aspekten vielleicht dabei? Was ist vielleicht nicht so positiv?
Ja, wenn man da mal anfängt und das neue Dokument heruntergeladen hat und es geöffnet hat, dann fällt wahrscheinlich als allererstes ins Auge, wenn man, wie ich, gern auf Papier liest, dass es der Umwelt zuliebe vielleicht nicht so schlau ist, dieses gesamte Dokument auszudrucken, weil das tatsächlich jetzt in den 2 Jahren scheinbar auf über 800 Seiten, also auf genau 805 Seiten angewachsen ist. Ist jetzt aber nicht so, als hätte die Finanzverwaltung in den letzten 2 Jahren seit dem Verwaltungsgrundsätzen 2021 wirklich über 750 neue Seiten selbst geschrieben, sondern die OECD-Verrechnungspreis-Leitlinien wurden jetzt dieses Mal direkt in das Dokument mit aufgenommen, in der Version 2022 auf Deutsch, was natürlich praktisch ist und auch zeigt, dass die Finanzverwaltung die OECD-Leitlinien ernst nimmt, was das ganze Dokument aber insgesamt schon ein bisschen unübersichtlich macht. Es wird dann auch an so Themen deutlich, wie zum Beispiel gibt es eine Anlage 3, die recht praktisch ist zur Ermittlung des Einigungsbereichs und zur Berechnung bei Funktionsverlagerungen. Diese Anlage 3 ist weder im Inhaltsverzeichnis genannt, noch ist sie auch als andere Anlage 3 bezeichnet. Das heißt, man findet sie auch nicht, wenn man danach sucht. Und sie ist tatsächlich ganz hinten auf den letzten 3 Seiten. Das heißt, theoretisch müsste man einmal durch das gesamte Dokument, bis man tatsächlich diese letzten 3 Seiten findet, was natürlich ein bisschen aufwendig ist, weil es vermutlich keiner schafft, jetzt in den nächsten Wochen diese 805 Seiten von Anfang bis zum Ende zu lesen.
Also die Überschrift hätte geholfen sozusagen.
Die hätte auf jeden Fall geholfen, zum einen im Inhaltsverzeichnis und auch vielleicht, dass man diese Anlage 3 dann auch als Anlage 3 bezeichnet. Und scheinbar ist auch die Finanzverwaltung so ein bisschen über diese Unübersichtlichkeit gestolpert, weil zum Beispiel jetzt bei den Finanzierungsbeziehungen haben wir einen Abschnitt J1, J2 und dann folgt der Abschnitt K zum Cashpooling, was jetzt natürlich von den Buchstaben schon fast passt. Danach folgt J3. Und dann kommt der Abschnitt L zu Preisanpassungsklauseln, das jetzt neu ist. Also man sieht auch hier redaktionell wurden hier Fehler gemacht. Vielleicht liegt es auch daran, damit zusammen. Kann aber auch daran liegen, dass man sich auch, dass die Finanzverwaltung es diesmal auch wieder nicht wollte, einen Diskussionsentwurf zu veröffentlichen, um auch einmal die Praxis auch auf das Dokument schauen zu lassen und vielleicht auch solche kleinen Fehler zu finden. Also das ist auch gleich was man vielleicht ein bisschen negativ anmerken kann. Also bei anderen, also die OECD macht es auch so, es wird ein Diskussionsentwurf veröffentlicht, dann wird er diskutiert und dann bringt man ein finales Schreiben raus. Das hätte hier sicher auch geholfen.
Vielleicht, Stefan, wenn ich da noch mal kurz fragen kann, das wurde ja zum Beispiel bei uns auf dem Steuerforum vor 2 Wochen auch kritisiert, dass es eben diese Diskussion nicht gegeben hat. Kann man sagen, dass das eine allgemeine Entwicklung ist, dass die Finanzverwaltung sich da so ein bisschen abkoppelt? Ist ja vielleicht eh eine grundsätzliche Frage, ob das eigentlich so normal ist, dass es so viele Verwaltungsgrundsätze oder BMF-Schreiben gibt, die dann in der Verwaltung fabriziert werden, sage ich mal, und jetzt dann vielleicht sogar auch noch ohne große Diskussion?
Ja, also wir waren ja alle ein bisschen überrascht. Dieses Mal auch beim Verwaltungsgrundsätzen 2021 und eigentlich auch bei den Verwaltungsgrundsätzen 2020, wo es ja um die Mitwirkung ging, also von Ende 2020. Das ist so ein bisschen das Muster. Ja, die Entscheidung, die das BMF trifft, damit müssen wir leben. Das ist die Entscheidung des BMFs. Das ist auch natürlich deren originäres Recht. Nur in der Vergangenheit hat man es ja anders gemacht. Und ich glaube, der Vorteil in der Vergangenheit war schon, dass ein Austausch stattgefunden hat. Und ich habe den auch wiederholt, war ich dabei und in irgendwelchen Diskussionsrunden. Da sind dann schon ein paar Themen mal aufgenommen worden. Nicht alle, beileibe. Man ist ja kein Wunschkonzert. aber man hat sich zumindest mit auseinandergesetzt. Und ich glaube, das ist der Vorteil, wenn das mal so eine Runde dreht durch die Gremien oder durch die interessierte Öffentlichkeit, dass Punkte aufgenommen werden. Ich verstehe andererseits, wenn man versucht, ein bisschen abgewogen zu sein, wenn das BMF sagt, wenn wir diese Anhörung machen, also in welcher Form auch immer genau, dann bringt das relativ viel Rücklauf. Da ist manchmal wahrscheinlich Gutes bei. Manchmal sind es vielleicht aber auch so Anmerkungen, die vielleicht aus der individuellen Perspektive richtig sein mögen, aber in der Gesamtschau, und so muss das BMF ja drangehen, vielleicht dann doch etwas zu weitgehend sind. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es wäre gut, wenn das wieder eingeführt werden würde. Momentan sehe ich es nicht. Das ist das originäre Recht des BMF. Aber es wäre schon sehr hilfreich, oder die Vergangenheit hat gezeigt, trotz aller Probleme oder trotz allen Aufwands damit, auch für das BMF, ich glaube, der Vorteil liegt auf der Hand. Man kann vorher mal einmal die Sachen diskutieren, weil solche Sachen, wie Bene gerade mal kurz skizziert hat, dass da Nummerierungen falsch sind, das ist jetzt nicht tragisch. Die Welt geht nicht unter, aber auch solche Sachen können natürlich ausgemerzt werden. Das ist ein Riesending. Und dass sowas passiert, ist ja nicht schlimm, aber vielleicht wären solche Sachen dann schlicht und ergreifend gar nicht erst passiert.
Ja, und es ist ja nicht so, als würde das BMF das grundsätzlich nicht mehr machen. Wenn wir zum Beispiel bei der E-Bilanz das BMF-Schreiben dazu anschaut, da wurde sehr wohl ein Diskussionsentwurf veröffentlicht. Also ist tatsächlich scheinbar nur im Verrechnungspreisbereich so, dass das BMF das hier auch als nicht mehr erforderlich ansieht.
Ja, vielleicht ja beim nächsten Mal, ne? Eine intensivere Abstimmung dann da. Vielleicht nochmal kurz, Bene, zur Anwendbarkeit. Wann tritt das in Kraft?
Ja, um das mit den Worten von Schabowski zu sagen, das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich. Also was beiseite, blöder Scherz am Rande. Es ist tatsächlich, es gilt für alle offenen Fälle und wir sehen es jetzt auch schon in laufenden Betriebsprüfungen. Also dieses Schreiben hat nach Veröffentlichung jetzt Bestand und die Betriebsprüfer wenden das auch an. Also in den Diskussionen mit den Betriebsprüfern jetzt die letzten 2-3 Wochen wurde auch schon vermehrt auf dieses Schreiben hingewiesen und auch darin zitiert. Also das ist in der Welt und geht jetzt auch nicht mehr weg. Einzig für Funktionsverlagerungsfälle gibt man hier den Gleichlauf auch nach der Gesetzesänderung ja im 1 AStG und auch nach der Überarbeitung der Funktionsverlagerungsverordnung, dass man auch hier sagt, diese neuen Grundsätze, die jetzt hier dargestellt wurden, sofern sie dann auch neu sind, da gehen wir dann auch noch darauf ein, sollen für alle Fälle gelten, die nach dem 31.12.2021 dann auch tatsächlich abgeschlossen wurden. Kann dann auch wieder problematisch werden bei Fällen, die es sich vielleicht irgendwo um diesen Zeitraum ja, verlagert wurden. Ne? Also wenn man sagt, es wurde begonnen in 21 und die Finanzverwaltung geht davon aus, es wird vielleicht noch abgeschlossen in 21. Der Steuerpflichtige denkt eher daran, dass das noch weiterläuft oder andersrum. Also dann kann es da Diskussionsfälle geben, aber grundsätzlich für alle anderen Fälle ab sofort anwendbar.
Ja, aber da möchte ich mal kurz eingreifen, weil da zeigt die Erfahrung, jetzt will ich nicht überkritisch klingen, aber die Erfahrung auch mit den 21er Grundsätzen damals, da ging es auch um ähnliche vergleichbare Fragestellungen. Bene, du hast gerade schon gesagt, die Prüfungen zitieren jetzt schon da draus und ich bin nicht sicher, ob das nicht zumindest einen Ausfluss haben wird, selbst wenn für die Funktionsverlagerung das erst zu einem gewissen Zeitpunkt genutzt werden soll. Da würde ich schon immer auch in der Betriebsprüfung dagegen halten und sagen, also wenn es nicht doch einschlägig sein sollte, es gibt einen gewissen Anwendungszeitpunkt und etwaige Rückschlüsse aus den 23er Grundsätzen sind auch nur für die Fälle anwendbar, für die der Anwendungszeitpunkt erreicht ist. Für alle Fälle davor ist das nicht so. Aber da wie die Erfahrung in der Praxis zeigt, die Diskussionen können dann schon manchmal etwas schwierig werden.
Jo, dann springen wir mal in den allgemeinen Teil kurz. Da hat sich die Finanzverwaltung einmal wieder zur Sperrwirkung des Artikels 9 OECD-Musterabkommen geäußert und auch zur dynamischen Auslegung. Stefan, wie ordnest du das ein? Wie schätzt du das ein?
Naja, das ist jetzt in dem Sinne, also die beiden Punkte sind jetzt zwar vorher in der Form nicht enthalten, das hat man jetzt geregelt. Ich sehe auch den Punkt, dass man das regeln wollte und regeln sollte. Dem ersten Punkt mit der Sperrwirkung, was hier im Kapitel 1 verarbeitet ist, ja, das ist jetzt im Prinzip, es geht zurück auf die Rechtsprechung des BfHs, die kennen wir alle, die ist ja nun sehr reichhaltig, hat eine gewisse bewegte Vergangenheit hinter sich. Nur ganz kurz zur Erinnerung, da hat der BfH schlicht und ergreifend ja klargestellt, bei der Sperrwirkung des Artikel 9, wenn es um die Darlehen geht, eine fehlende Darlehensbesicherung, gehört zu den Bedingungen im Sinne des Absatz 1 ASTG. Und da brauchen wir im Prinzip eine Gesamtbetrachtung. Ja? Einzelne oder das Fehlen einzelner Bedingungen, besser gesagt, führt allein am Ende des Tages noch nicht zu einer Fremdunüblichkeit. So, das hat man jetzt reflektiert. Insoweit ist es jetzt enthalten. Habe ich kein Problem mit. Im Gegenteil, dass die BfH-Rechtsprechung aufgenommen worden ist, ja wohl mehr als richtig und zutreffend. Mit der dynamischen Auslegung, da sieht die Welt etwas anders aus. Und da ist ja auch offensichtlich die unterschiedliche Auffassung gegenüber dem, was der BfH hier vertritt. Denn offensichtlich will man jetzt, das ist Rand Nummer 2.3, glaube ich, der neuen Verwaltungsgrundsätze 2023, will man hier den Vorzug der dynamischen Auslegung heranziehen. Also letztendlich geht es darum, dass wir für die OECD-Leitlinien, die nun Gegenstand sind, man wäre schon auch bei den 21er Grundsätzen, dass man sagt, man will das heranziehen, man will das entsprechend berücksichtigen und im Sinne einer dynamischen Auslegung auf alle Fälle anwenden und vor allen Dingen auch für alle zukünftigen Änderungen. So, jetzt habe ich zwei Seelen in meiner Brust. Das eine ist, wir müssen, ich verstehe den pragmatischen Ansatz der Finanzverwaltung, zu sagen, wir versuchen das möglichst immer an dem zu orientieren, was in der Auslegung jetzt mit neuen OECD-Leitlinien, mit neuer Interpretation kommt. Ja, und jetzt müssen wir müssen aufpassen, die Finanzverwaltung sagt, nochmal, ich kann es pragmatisch nachvollziehen, wir müssen die, wie es heißt, die zeit- und kontextabhängigen ökonomischen Prinzipien in der Auslegung anwenden. Das verstehe ich. Nur wir müssen natürlich auch schauen, und das ist, muss führend sein, wir sprechen hier über die Interpretation im nationalen Recht über den 1-ASDG. Da geht es um die rechtliche Auslegung. Dafür kann ich natürlich, gerade in unserem Bereich, die ökonomischen Prinzipien heranziehen. Nur ich kann die ökonomischen Prinzipien, die in ihrem Zeitablauf sich verändern, nicht immer ohne weiteres der rechtlichen Beurteilung zugrunde legen. Da geht es ja auch um den Rechtsschutz oder den Vertrauensschutz der Steuerpflichtigen, wie die Interpretation zu dem Zeitpunkt, zu dem man eine Transaktion vornimmt, auszulegen ist. Das heißt, ich muss schon eine rechtliche Grundlage und eine rechtliche Sicherheit haben und kann jetzt nicht hergehen und das, ich überziehe jetzt natürlich maßlos, dass sozusagen einer sich regelmäßig verändernden Beurteilung zugrunde legen, weil dann habe ich genau diese Interpretation nicht mehr und dann wäre es im schlimmsten Fall so, dass ich in der Betriebsführung sitze und im Prinzip erstmal sicherstellen muss, klar zu haben, welche Beurteilungsgrundlage gilt jetzt gerade. Deswegen bin ich da ausgesprochen kritisch, so sehr ich den Gedanken nachvollziehen kann.
Und also vielleicht nur so zum Praktischen, wie man sich das vorstellen kann. Also man würde davon ausgehen, wenn jetzt in der Betriebsprüfung ein Betriebsprüfer sich das vornimmt und diese Sichtweise sich annimmt und sagt, das sind meine Anweisungen sozusagen, ist man wahrscheinlich in einer schwierigen Diskussion, oder?
Das würde ich vermuten. Also, ja, ich glaube nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, weil ich natürlich dann, im Prinzip müssen wir uns erstmal ausdiskutieren, was sind jetzt die zugrunde zu legenden ökonomischen Prinzipien und wie beurteile ich die und wie lege ich die aus? Und da glaube ich, sage ich jetzt nichts Besonderes. Da kann man natürlich schon zu sehr unterschiedlichen Ansichten kommen. Und wenn die dann sozusagen auch davon abhängig sind, was ist jetzt gerade in dem Moment die richtige Auslegung und ich streite auch noch darüber, dann habe ich natürlich sozusagen multiple Probleme, die ich in der Diskussion und in der Interpretation lösen muss. Und deswegen bin ich eher ein Fan der statischen Auslegung des BfH, um klar zu haben, zu dem Zeitpunkt in der Anwendung des Gesetzes gilt im Prinzip jede Grundlage. Und wenn es dann sich verändert, dann gibt es halt eine neue Grundlage. Das ist ja nicht die Frage. Nur ich kann nicht das dynamisch laufen lassen, in Anführungsstrichen, um mich jedes Mal darüber zu orientieren, was ist jetzt der einschlägige Ansatz.
Jo. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu einem der beiden Hauptteile, würde ich sagen, der Verwaltungsgrundsätze, nämlich zum Bereich der Funktionsverlagerung. Da hat jetzt die Finanzverwaltung im Grunde nachgezogen. Der 1-ASDG ist angepasst worden, die Funktionsverlagerungsverordnung haben wir neu und jetzt wurden eben auch die Verwaltungsgrundsätze angepasst. Benedikt hat es vorhin gesagt, bis Ende 2021 gelten noch die alten, danach gelten die neuen sozusagen, was die Sachverhalte angeht. Und Benedikt, da haben wir jetzt ein paar neue Gedanken drin. Der erste wäre zum Beispiel, dass man sich vorstellen könnte oder die Finanzverwaltung sich offensichtlich vorstellen kann, dass eine Funktionsverlagerung auch ausgelöst werden kann, wenn wir Dämpfefunktionen oder Risikokontrollinstanzen verlagern.
Genau, ja, und das ist ganz spannend und da gehe ich vielleicht nochmal einen Schritt zurück und gar nicht so ins Detail. Also dieses Stichwort Dämpfefunktionen, dass das fällt, ist fast zu erwarten. Also die Finanzverwaltung ist ja hier auch bemüht, die OECD-Grundsätze umzusetzen und vielleicht noch einleiten jetzt bei der Funktionsverlagerung. Da ist mir nämlich beim Lesen, bin ich über eine Formulierung gestolpert im Vergleich zum restlichen Schreiben. Und zwar ist es zum Beispiel so, dass zu immateriellen Werten die Finanzverwaltung sich schon auf die Fahne schreibt, zu sagen, die Grundsätze des Kapitel 6, also der OECD-Leitlinien Kapitel 6, sind anzuwenden. Bei der Funktionsverlagerung schreibt die Finanzverwaltung jetzt in 387, für die Einkunftsabgrenzung bezüglich Funktionsverlagerung sind ergänzend die Grundsätze der Kapitel und so weiter OECD-Leitlinien anzuwenden. Das ist nur eine kleine Abweichung, aber ich finde, die macht hier ganz deutlich, dass die Finanzverwaltung schon sehr klarstellen will, dass Deutschland sehr eigenständige Funktionsverlagerungsregelungen hat, die insofern auch weitergehen als das, was die OECD jetzt in ihrem Kapitel 9 auch dargestellt hat. Und hier nochmal herauszustellen, in erster Linie wollen wir unsere deutschen Funktionsverlagerungsregelungen anwenden. Wenn wir hier interessante Anhaltspunkte bei der OECD finden, dann können wir die auch anwenden. Aber ansonsten bleiben wir erstmal in unserem deutschen Rahmen. Ist jetzt im internationalen Kontext natürlich ein bisschen schwierig, weil gerade die Regelungen zu Funktionsverlagerungen schon immer relativ kritisch auch im Ausland betrachtet wurden und dort auch regelmäßig zu Problemen führen in Betriebsprüfungen im Ausland dann. Und jetzt um zurück auf das Thema mit der Dempelfunktion und auch den Risikokontrollinstanzen oder Kontrollfunktionen zu kommen, ist natürlich spannend, dass die Finanzverwaltung jetzt hier annimmt, dass jede Ausübung der Dempelfunktion gleichzeitig auch eine Funktion im Sinne der Funktionsverlagerungsverordnung dann im Wesentlichen ist. Und sobald ich eine Dempelfunktion übertrage, geprüft werden muss sofort oder eigentlich davon ausgegangen wird, dass ich auch eine Funktionsverlagerung habe. Weil für eine Funktionsverlagerung brauche ich ja schon eine gewisse organische Einheit, die ich übertrage. Wenn ich jetzt aber eine Führungsposition, zum Beispiel jetzt aus dem C-Level wechselt jemand ins Ausland, weil er privat umzieht, das ist ja jetzt nach Covid auch kein Einzelfall mehr, wenn ich bei jeder dieser Positionswechsel, ohne dass sich jetzt die Charakterisierung innerhalb der Unternehmensgruppe dadurch ändert, auch eine Funktionsverlagerung annehmen muss, dann werde ich mit Sicherheit auch in Diskussionen mit den ausländischen Finanzverwaltungen laufen, weil ich nicht davon ausgehe, dass diese Sicht auch im Ausland so geteilt wird, uneingeschränkt. Da bin ich gespannt, was da in Zukunft dann auch auf uns zukommt in den Betriebsprüfungen.
Wir haben ja als weiteren Gedanken jetzt hier in den Verwaltungsgrundsätzen auch den Aspekt, dass die Finanzverwaltung davon ausgeht, dass diese Öffnungsklausel zur Vermeidung einer Transferpaketbewertung eben nicht zu ziehen ist quasi, wenn ein sonstiger Vorteil noch Bestandteil des Transferpakets ist. Wie können wir das einschätzen?
Ja, das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt. Und man sieht insgesamt in dem Teil zur Funktionsverlagerung, dass sehr viel aus dem alten BMF-Schreiben aus 2010 zur Funktionsverlagerung zu den Verwaltungsgrundsätzen übernommen wurde und nur punktuell hier so kleine Nadelstiche gesetzt wurden. Und das ist einer davon, dass man diese sonstige Vorteile so in den Vordergrund hebt. Jetzt ist es ja so, dass leider weder Gesetz noch Verordnung noch das BMF hier irgendwo mal eine klare Definition von diesem ominösen sonstigen Vorteil gibt. Und umso spannender finde ich es jetzt, dass man dann kategorisch sagt, sobald ich einen sonstigen Vorteil habe und den identifizieren kann, dann kann die Öffnungsklausel nicht mehr möglich sein. Und die Öffnungsklausel besagt ja nach 1 Absatz 3 Funktionsverlagerungsverordnung, dass ich keine Transferpaketbewertung machen muss, wenn nur ein unwesentlicher Teil an immateriellen Werten Teil des Transferpakets ist. Das heißt, dann kann ich die Wirtschaftsgüter auch einfach einzeln bewerten und vergüten nach den Grundsätzen der Fremdüblichkeit. Und das soll jetzt immer dann sofort ausgeschlossen sein, diese Öffnungsklausel, wenn irgendein sonstiger Vorteil vorliegt. Also was wäre denn dieser sonstige Vorteil? Und man muss auch ich glaube, das war einfach, ich weiß nicht, ein bisschen überzogen, weil wenn man sich nämlich den 1 Absatz 3 Funktionsverlagerungsverordnung anschaut, dann wird da ganz klar von immateriellen Werten und sonstigen Vorteilen gesprochen, die hier vorliegen. Das heißt, auch als die Verordnung geschrieben wurde, ist man von diesem Aspekt nicht ausgegangen und wollte das nicht so kategorisch ausschließen. Meines Erachtens muss man da auf jeden Fall klar widersprechen, wenn solche Argumente in der Betriebsprüfung gezogen werden, weil es einfach auch nicht vom Verordnungswortlaut gedeckt ist.
Bei der Transferpaketberechnung, Stefan, haben wir ein paar Aspekte auch drin. Ich fasse das mal so ein bisschen zusammen. Wir haben in dem Bereich, wo es um die Funktionsabschmelzung geht, den Hinweis, dass eben Szenariobetrachtungen gemacht werden sollen, wo auch Erwartungswerte ermittelt werden sollen. Wir haben hier auch den Punkt nochmal drin, dass es eben einen Nachweis geben soll dafür, dass ein kürzerer Kapitalisierungszeitraum angesetzt wird. Früher ging es eher um die Glaubhaftmachung. Das haben wir an anderer Stelle ja auch schon gesehen. Und die Finanzverwaltung äußert sich zum negativen Einigungsbereich, beziehungsweise ist die Aussage, dass es so einen eigentlich gar nicht geben kann. Wie ist da deine Einschätzung dazu?
Ja, ich hoffe, wir haben genug Zeit, weil jetzt wird's ernst. Hier kommen so ein paar Punkte aufs Tableau, wo ich auch tatsächlich sehr kritisch bin. Ich fange mal an mit der Funktionsabschmelzung und ich gehe sofort darauf ein, auf die Frage, wie das jetzt mit diesen Erfahrungswerten und der Szenariobetrachtung ist, wobei das ja relativ kurz gehalten ist. Diese Funktionsabschmelzung wird jetzt nun ganz ausdrücklich, das ist, glaube ich, Textziffer, jetzt muss ich gerade schauen, 391, unmissverständlich wird klargestellt, Abschmelzung von Funktionen, Risiken von einem Unternehmen mit einem relativ hohen Funktions- und Risikoprofil auf ein Unternehmen mit niedrigem Profil, also der übliche Fall, ein Produzent wird reduziert auf einen Auftragsproduzenten. Das ist jetzt klar eine Verlagerung von Funktionen. Das verstehe ich von der Grundlogik her. Ich bin nur nicht ganz sicher, ob der Fall tatsächlich im Fremdvergleich auch als ein solcher gesehen wird. Ich will jetzt nicht diese schon relativ alte Diskussion aufnehmen, ob die bloße Verlagerung von Risiken, und darüber sprechen wir in vielen Fällen, tatsächlich eine Funktionsverlagerung begründen kann. Aber genau darum geht's. So, jetzt hat sich die Finanzverwaltung festgelegt und bezieht sich dabei auf Kapitel 9 der OECD. Und Kapitel 9 ist ja das Kapitel in den Leitlinien, wo es um die Restrukturierung geht. Und wenn man sich da mal genauer die Sache anschaut, die Texte von 9.15 bis 9.18, sind das im Wesentlichen, wird ja noch an verschiedenen anderen Stellen gemacht, aber da wird meines Erachtens ein ganz wesentlicher Grundsatz getroffen, nämlich wir müssen die Geschäftsvorfälle abgrenzen, die dieser Umstrukturierung zugrunde legen, sagt die OECD. Damit kann ich was anfangen. Ich muss mir schon genau anschauen, wenn ich eine Verlagerung habe, wenn damit immaterielle Werte einhergehen, dann kann ich das Argument verstehen. Wenn es aber nur darum geht, dass ich Risiken wirklich identifiziere und die verlagere und damit die Situation des Unternehmens besser stelle, vermeintlich besser stelle, die jetzt als Unternehmen mit geringerem Funktions- und Risikoprofil agieren soll, dass das wirklich dazu einer Funktionsverlagerung zwingend führen muss, würde ich nach wie vor kritisch sehen. Und nur weil die Finanzverwaltung das in den Verwaltungsgrundsätzen aufgenommen hat, meine ich auch nicht, dass man sich da sozusagen klaglos reingeben muss in das Ganze, sondern sich durchaus an dem, was die OECD schreibt, worauf sich bezogen wird, das Ganze heranzuziehen und dann vielleicht auch so Gegenargument zu fahren. Das ist der Punkt, also in allgemeiner Form. Dann geht es um die Frage der sogenannten Szenariobetrachtung oder der Erfahrungswerte, Erwartungswerte und Szenariobetrachtung, die angestellt werden soll. Das ist, glaube ich, Textziffer 3108 und 3109. Die Aussagen sind jetzt da nicht umfangreich, sondern es geht im Prinzip darum, dass die Finanzverwaltung erwartet. Grundsätzlich hat man bei solch einer Umstellung Normalfall Verträge abgeschlossen, dann ist die Frage, haben wir dort entsprechende Kündigungsklauseln? Und die Szenariobetrachtung soll dann sein, Erwartungswerte zugrunde zu legen, die einerseits die Situation der finanziellen Überschüsse bei Fortführung der Funktion annimmt und im anderen Fall die finanziellen Überschüsse im Fall der Kündigung dieses Routinevertrags. Und das Ganze natürlich versehen mit einer gewissen Eintrittswahrscheinlichkeit. Das, auch wenn man das vielleicht betriebswirtschaftlich nachvollziehen kann, aber wir sind uns doch über eine Sache klar, das wird zu Diskussionen in Betriebsprüfungen führen, weil der Prüfer natürlich, und das meine ich gar nicht vorwurfsvoll, durchaus andere Meinungen dazu vertreten kann, sowohl was die finanziellen Überschüsse angeht, was die da zugrunde liegenden Parameter sind und zum Zweiten, wie die Eintrittswahrscheinlichkeit ist. Also ich habe mehrere Parameter, an denen die Finanzverwaltung und an denen das Unternehmen durchaus unterschiedliche Auffassungen vertreten kann. So, das vielleicht mal soweit zu dem Thema. Dieses Nachweis für den kürzeren Kapitalisierungszeitraum. Da stand vorher, wir müssen das glaubhaft machen, jetzt müssen wir den Nachweis führen. Ja, glaubhaft machen, das kommt an sich aus dem Zivilprozessrecht. Ich will es jetzt auch nicht überreizen und ich will da jetzt auch nicht an jeder Ecke was Böses unterstellen. Ich glaube, der Nachweis oder die Nachweiserfordernisse sind schon relativ umfassend an der Stelle, was der Steuerpflichtige dann sozusagen darlegen muss, dass ein möglicherweise kürzerer Kapitalisierungszeitraum in Frage kommt. Ich will aber eigentlich auch nicht verhehlen, was Positives zu sagen. Bisher war es ja relativ eindeutig so, der Kapitalisierungszeitraum geht im Prinzip auf die ewige Rente. Wie gesagt, wir konnten vorher glaubhaft machen. Positiv ist zu werten, dass es nach wie vor enthalten ist. Wie hoch die Anforderungen an den Nachweis werden, ich habe gewisse Befürchtungen, aber ich will die Befürchtungen jetzt hier nicht zu hoch hängen, beziehungsweise das überbetonen. Wir müssen nur davon ausgehen, dass wir auch das mit der Betriebsprüfung im Einzelfall diskutieren müssen. Ja, und dann hast du noch angesprochen den negativen Einigungsbereich. Ja, also jetzt scheint so die Auffassung zu sein, das ist, glaube ich, 3.113 folgende und insbesondere 3.118, da wird so eine Vermutung aufgestellt in 3.118. Wir haben negativen Einigungsbereich, das ist da haben wir möglicherweise die Finanzverwaltung eine unzutreffende Annahme, die dem Bewertungsmodell zugrunde gelegt wurde, die dann zum negativen Einigungsbereich führt. Ja, und ich fürchte, das hat mit der Realität teilweise nur am Rande zu tun, weil wir schlicht und ergreifend davon ausgehen müssen, dass Unternehmen gerade solche Veränderungen, solche Funktionsverlagerungen, solche Umstrukturierungen vornehmen, um Situationen zu vermeiden, wo wir zum Beispiel im Inland die Tätigkeit nicht mehr mit dem erforderlichen wirtschaftlichen Erfolg durchführen können, möglicherweise aufgrund der Kosten, was auch immer, welcher Situation da zugrunde liegt, und im Ausland vielleicht eine bessere Situation haben. Aber damit kann ich natürlich, je nachdem, wie negativ das Ergebnis ausfällt, durchaus auch in einen negativen Einigungsbereich kommen. Das so mit einer Vermutung hier in dem Verwaltungsgrundsatz zu belegen, dass man wohl vielleicht ein nicht zutreffendes Bewertungsmodell zugrunde gelegt hat, finde ich ein bisschen arg zu weitgehend, weil es so einen Ton setzt, der meines Erachtens an der Stelle gar nicht erforderlich ist.
Vielleicht noch zwei Punkte auch aus diesem Bereich zu den Funktionsverlagerungen. Was man jetzt hier nicht findet, was auch ein Thema war jetzt bei der neuen Funktionsverlagerungsverordnung, ist eben, dass nicht nochmal eingegangen wird auf diese Vereinfachungsregel, die wir früher hatten, dass man im Zweifel von einer Nutzungsüberlassung ausgehen kann, was sicherlich in der Praxis häufig benutzt worden ist, kann ich mir vorstellen. Und als zweites vielleicht noch ein Punkt. Es wird beschrieben, im Falle der Substitution einer Funktion, also wenn ein Produkt nicht mehr in Deutschland produziert wird, sondern dann zukünftig im Ausland, dafür aber ein anderes Produkt B, kann man es vielleicht nennen, oder ein neueres Produkt sehr wohl in Deutschland weiter produziert wird, sei auch von der Funktionsverlagerung auszugehen. Wie können wir die beiden Punkte einschätzen, Stefan?
Ja, sondern Paragraph 4 Absatz 2 Funktionsverlagerungsverordnung in der Vergangenheit, den habe ich schon für sehr wertvoll erachtet, weil der grundlegende Zweck, das Motiv des Gesetzgebers oder des Verordnungsgebers in dem Fall war ja, Liquiditätsprobleme zu vermeiden, sodass wir im Zweifel von der Nutzungsüberlassung ausgegangen sind, sodass wir nicht die Einmalzahlung unterstellen. Natürlich müssen wir dann so eine Art Funktionsverlagerungslizenz, würde ich es mal jetzt untechnisch nennen, ausrechnen. Wir können also nicht irgendwie an der eigentlichen Zahlung etwas ausmachen. Wir haben sie nur sozusagen verteilt. Ja, wir haben die als Lizenz ausgestaltet. Das war sinnvoll. Das BMF scheint von dem Gedanken geprägt zu sein, das hat hat keine Auswirkungen gehabt. War ja auch schon im Rahmen der Überarbeitung der Funktionsverlagerungsverordnung diskutiert worden. Man hätte das in der Praxis nicht gesehen. Vielleicht hatte ich die falschen Fälle. Ich habe es häufiger gesehen. Also soweit weiß ich gar nicht, warum man da wenig Praxistauglichkeit unterstellt hat. Ich glaube schon, dass es praktisch sehr bedeutend war. Allerdings muss man auch sagen, ich würde nicht davon ausgehen, dass man es nicht so interpretieren kann, dass auch in Zukunft diese Möglichkeit besteht. Nochmal, es geht ja nicht darum, durch eine Lizenz den Betrag zu reduzieren, sondern es geht darum, wenn wir feststellen, wir haben eine Funktionsverlagerung und wir müssen das bewerten, dann ist die einzige Frage, die verbleibt, Einmalzahlung mit hoher Liquiditätsproblematik verbunden, potenziell. Und auf der anderen Seite, das als Lizenz auszustalten. Da gehen wir nicht davon aus, dass der Betrag reduziert wird, sondern es geht darum, den richtigen Betrag festzusetzen und dann zu verteilen. Warum das jetzt nicht auch in Zukunft möglich sein soll, auch wenn der Paragraph 4 Absatz 2 weggefallen ist, erschließt sich mir noch nicht so ganz. Also da würde ich auch mal abwarten wollen, was die Praxis so bringt. Ja, und bei der Substitution, also wenn man es versucht einzuordnen, sagt ja, ich glaube, Randziffer 399 müsste es sein, da geht es um die Funktionsverdopplung nach wie vor. Auch das war schon früher so, seit 2008, seit der Unternehmenssteuerreform, ist eine Funktionsverdoppelung gerade keine Funktionsverlagerung. So, jetzt sagt man aber inzwischen, oder zumindest nach Auffassung der Finanzverwaltung, eine Funktionsverlagerung ist auch in den Fällen der Substitution einer Funktion durch eine andere Funktion auszugehen. Ich bin nicht ganz sicher, und das ist für mich der entscheidende Punkt, ich will es ganz versuchen, ganz kurz zu machen, ob jetzt ein fremder Dritter wirklich bereit wäre, ein Geld zu zahlen dafür, das würde ich doch mal wirklich in Frage stellen wollen, weil insbesondere in solchen Situationen, wo wir bisher einen Verlust hatten in der Funktion und wir substituieren das, ob ich dann wirklich sagen würde, ich muss dafür jetzt ein Geld bezahlen. Also damit komme ich nicht so ganz klar. Ich glaube, das ist praktisch nicht genügend fundiert. Wir müssen, glaube ich, da an der Stelle schauen, wie sich das in der Praxis ausüben wird.
Alles klar. Vielleicht ein ganz kurzes Fazit noch, Bene. Alles neu ist es wahrscheinlich nicht. Wir haben ein paar Konstanten vermutlich im Vergleich zu den alten Verwaltungsgrundsätzen, Funktionsverlagerung. Aber so ein paar neue Gedanken sind drin, ne?
Ja, also das glaube ich, muss man mal ganz, ganz klar auch herausstellen. Dadurch, dass jetzt in den Verwaltungsgrundsätzen 23 das als ganz neues Kapitel eingefügt wurde, sieht so aus, als hätte jetzt hier die Finanzverwaltung einfach komplett neue Gedanken auch zur Funktionsverlagerung dargelegt und hätte hier quasi das Rad neu erfunden. Wenn man es mal ganz genau eins zu eins auch mit den Verwaltungsgrundsätzen Funktionsverlagerung vergleicht, dann sieht man, dass schon sehr, sehr viele Abschnitte und Randnummern wirklich wortgleich übernommen wurden und nur punktuell daneben ergänzt oder verändert wurden mit den schon angesprochenen Punkten. Eben bei der Verlagerung Dempelfunktion als Stichwort oder auch eben bei sonstigen Vorteilen im Vergleich zu oder in Bezug auf die Öffnungsklausel. Was ich ein bisschen schade finde, ist, jetzt ist es ja schon auch wieder eine Weile her, dass die Funktionsverlagerungsverordnung überarbeitet wurde. Es wurde auch entsprechend kommentiert. Und ich finde, die Finanzverwaltung hätte hier jetzt nochmal die Chance auf so ein bisschen Wiedergutmachung gehabt, auch jetzt angesprochen auf die Frage der Nutzungsüberlassung, als im Zweifel stehend dann anwendbar, wie es Stefan jetzt gerade erwähnt hat, und aber auch mal generell ein Statement zu machen, zu sagen, wenn ich eine Routinefunktion verlagere zum Beispiel, dann habe ich keine Transferpaketbewertung. Aus der Literatur ist da die Meinung eigentlich relativ deutlich und es macht auch einfach keinen Sinn, hier eine Transferpaketbewertung anzulegen, wenn ich einfach nur eine Routinefunktion ins Ausland verlagere. Auf solche für den Steuerpflichtigen positiven Aspekte ist die Finanzverwaltung jetzt leider nicht eingegangen. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass es auch sehr vieles erwartbar auch zu Funktionsverlagerungen war und insofern auch nicht alles neu ist.
Dann gehen wir mal zu dem zweiten größeren Block, für den wir wahrscheinlich jetzt nicht so viel Zeit aufwenden, aber es ist natürlich ein wichtiger Bereich, Thema Finanzierung. Was hat sich hier geändert? Was ist kritisch? Die Finanzverwaltung hat jetzt in die Verwaltungsgrundsätze die BFH-Rechtsprechung mit aufgenommen, aber es sind teilweise noch Widersprüche auch enthalten, auch zu den OECD-Leitlinien, also Thema risikolose Rendite, dann das Thema Kostenaufschlag versus Preisvergleichsmethode, das hatten wir vor 2 Wochen auch bei unserem Steuerforum als ein Thema, was die Mandanten sehr beschäftigt hat und auch das Thema Fremdüblichkeit von der Nichtbesicherung von Darlehen. Wie ist deine Einschätzung da, Stefan, zu diesen Themen?
Ja, du hast schon gesagt und haben auch, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, wir haben hier die Situation mit den Finanzierungsbeziehungen, musste was getan werden. Ich will es gar nicht zu lang machen, aber wir haben eine sehr bewegte Geschichte. Wir hatten zwischendurch mal den Paragraphen 1a AStG, der als Entwurf da war, aber dann nicht umgesetzt wurde. Dann kriegten wir in den Verwaltungsgrundsätzen 2021 das Kapitel zu den Finanzierungsbeziehungen so und danach kamen in der Folge doch eine Reihe von Entscheidungen oder die überschnitten sich gerade aus 2021. Und dann Anfang 2022 gibt es eine Reihe von Entscheidungen, wo der BFH gewisse Dinge sehr deutlich ausgeurteilt hat. Ich glaube, im Sinne der Unternehmen ausgeurteilt hat. Da ging es ja unter anderem um die Frage, wenn wir fremdübliche Darlehenszinsen bestimmen müssen, dann ging es einmal darum, welche Methoden können angewendet werden. Wir kennen alle dieses ominöse Urteil des FG Münster, wo man gesagt hat, die Preisvergleichsmethode hat keine Grundlage, müssen auf die Kostenaufschlagsmethode gehen. Da hat der BFH für deutliche Klarheit gesorgt, meines Erachtens, dass es durchaus möglich ist. Natürlich muss man sich's anschauen. Der BFH hat auch ausgeurteilt, dass wenn wir auf die Bonität abstellen, dass auf die Bonität im Sinne des Standalone-Rating abzustellen ist. Auch das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied zu dem, wie die Finanzverwaltung das bisher beurteilt hat. soweit haben wir eine gewisse Klarheit geschafft. Es gibt dieses auch relativ aktuelle Urteil aus dem Jahr, vom Anfang 2022. Ein Punkt, den ich da nicht ganz unwichtig finde, dann ist es um die Frage sozusagen der zweistufige Analyseansatz für Darlehen. Erstens Anerkennung als Fremdkapital im Grunde nach und zweiter Schritt dann Ermittlung des fremdüblichen Zinssatzes. Da kann ich nur ganz dringend empfehlen, mal in die OECD-Leitlinien Kapitel 10 reinzuschauen. Das ist relativ weit am Anfang. Da geht es nämlich um die Frage Abgrenzung Eigenkapital, Fremdkapital. Da gibt es auch so gewisse Szenarienanalysen. Kann ich nur empfehlen. Wir haben da ja einen kleinen Kommentar zu geschrieben. Da haben wir das mal ausführlicher dargelegt. Das sind also Aspekte, die eine Rolle spielen. Und die deutsche Finanzverwaltung verweist ja ausdrücklich auf die OECD. Widersprüchlichkeiten ergeben sich auch in gewissen Rahmen. Das ist insbesondere Textziffer oder Randziffer 3.125. Da ist nochmal wichtig, sozusagen der Abgleich zwischen der BFH-Rechtsprechung und dem, was jetzt die Finanzverwaltung, also das BMF, in 3.125 aufgenommen hat, weil da ist tatsächlich ein gewisser Widerspruch zu erkennen. Die Finanzverwaltung geht davon aus, wenn wir Darlehenszins bestimmen wollen, dass Finanzierungsgesellschaften, die das Risiko aus Sicht der Finanzverwaltung von Konzernfinanzierung nicht selbstständig kontrollieren können, dass die tatsächlich nur eine risikolose Rendite verlangen können. So, und das steht im Widerspruch zu dem, was jetzt wird aus der BFH-Rechtsprechung sich in der Form ergibt. Der BFH hat nicht gesagt, dass alles möglich ist und dass solche risikolosen Renditen nicht möglich sind, sondern es geht darum, ich muss mir im Prinzip anschauen, was liegt denn zugrunde, und dann muss ich die einzelnen Bedingungen beurteilen und daraus einen richtigen Rückschluss ziehen. Meines Erachtens ist das richtige Verständnis des Fremdvergleichs, nämlich genau das heranzuziehen. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass alles möglich ist, aber man soll es untersuchen. Und die Festlegungen, die hier die Finanzverwaltung vornimmt, in dem gerade erwähnten 3.125 mit der risikolosen Rendite, geht doch sehr nah an das, was man im § 1a AStG, also in der Entwurfsfassung seinerzeit, darlegen wollte. Dass man jetzt da so weit geht oder nach wie vor so weit geht, finde ich erstaunlich. Ich glaube auch, es gibt einen Widerspruch zu dem, wie die OECD die ganze Sache interpretiert. Aber das sollte man als tatsächlich nur im Kopf behalten, wie man die Sache rangeht. Ja, ich glaube, das gibt auch so ein bisschen die Richtung vor, wie man damit umgehen sollte. Ich glaube, man muss ja sehr genau analysieren. Ich würde aber immer auch die Vorteile sehen, dass man darlegen kann, welche Bedingungen zugrunde liegen, was man heranzieht. Und dann hat man auch entsprechende Argumente, warum in dem konkreten Fall, den man zu beurteilen hat, möglicherweise Bedingungen zu tragen kommen, die gegen eine risikolose Rendite sprechen, sondern darüber hinausgehen. Ja. Das wäre so mein in der Gesamtschau wichtiger Punkt. Vielleicht am Schluss noch ein Hinweis darauf. Wir haben jetzt den Verweis auf die OECD-Richtlinien, Kapitel 10 nochmal erwähnt, was um Cashpool geht. Die Frage da, ist der Cashpool-Führer immer als Dienstleister anzusehen? Und dementsprechend soll er vergütet werden mit einer Kostenaufschlagsmethode, also Aufschlag auf die Betriebskosten. Ja, die Diskussion gibt es schon sehr lange. Ich habe da eigentlich immer nur ein Petitum an der Stelle. Es mag Fälle geben, in denen der Cashpool so anzusehen ist, aber ich muss auch die Möglichkeit haben, darzulegen, wenn in einem Fall, in dem das anders ist, in dem wir einen Cashpool-Master haben, der ausdrücklich Funktionen übernimmt, der ausdrücklich Risiken übernimmt, dass wir davon auch wegkommen, von dieser Kostenaufschlagsmethode, also von der zwingenden Anwendung der Kostenaufschlagsmethode. Ich würde aber auch da meinen, aus der Betriebserfahrung heraus, wenn man es entsprechend belegen und argumentieren kann, dann ist die Finanzverwaltung auch bereit, das zu berücksichtigen. Ja, so würde ich auch nochmal an der Stelle in der Gesamtheit die BFH-Rechtsprechung beurteilen. Ja, vielleicht mal soweit dazu.
Und in einem kleinen Aspekt haben wir noch drin, die Berücksichtigung eines Wissensvorsprungs, den hat die Finanzverwaltung damit reingeschrieben. Was hat es damit auf sich oder wie können wir das einordnen?
Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Der ist nämlich, soweit ich das sehe, komplett neu eingeführt in Ziffer 3.127, wo die Finanzverwaltung jetzt sinngemäß sagt, der Wissensvorsprung, der sich im Konzernverbund aus einem gesellschaftsrechtlich begründeten Einfluss oder einer Kontrollmöglichkeit ergibt, der muss bei der Ermittlung des Zinssatzes eingepreist werden. Und vor allem darum, weil zwischen fremden Dritten ähnliche vertraglich eingeräumte Positionen auch berücksichtigt worden wären. Jetzt stellt sich erstmal die Frage, um welchen Wissensvorsprung die Finanzverwaltung hier meint. Geht es darum, dass natürlich jetzt eine Muttergesellschaft, eine Konzernobergesellschaft sehr viel Einblick auch in die Finanzen, in die Budgetierung und auch in das Controlling der Tochtergesellschaft hat und entsprechend dann auch weiß, wie sich die Tochtergesellschaft entwickeln wird? wenn das gemeint ist und das wäre jetzt das Einzige, was ich als Vorteil sehe, dadurch, dass ich Muttergesellschaft bin und eben die Kontrolle habe, dann muss ich sagen, geht es aus meiner Sicht so ein bisschen in die Richtung, wie es denn auch Banken handhaben, wenn sie ein Darlehen vergeben. Ja, auch Banken lassen sich sehr, sehr genaue Auskünfte über zukünftige Finanz-, über Zahlungsströme, über die finanzielle Situation und auch über die wirtschaftliche sonstige Situation des Darlehensnehmers geben. Und insofern finde ich, ist es tatsächlich wahrscheinlich entgegen der Intention der Finanzverwaltung sogar so ein bisschen ein Argument für den CAP, also für einen klassischen Preisvergleich, um zu sagen, ich kann da durchaus auch in Datenbanken reinschauen und mir bei der Ermittlung des Zinssatzes Hilfe über externe Datenbankstudien holen, was die Finanzverwaltung eigentlich ja nicht so gern sieht. Also die Finanzverwaltung hat hier wahrscheinlich was anderes im Blick gehabt und wollte ja ausführen, dass ein Konzernverbund einfach nicht vergleichbar ist mit dem, was am Markt passiert und vermutlich deswegen dann auch die Kostenausschlagsmethode meistens Anwendung finden soll. Mhm. Aber ich finde, da ist tatsächlich so ein bisschen vielleicht auch eine Rückkopplung, die man nutzen kann in der Argumentation für eine Datenbankstudie jetzt bei der Zinsermittlung daraus hervorgekommen ist, aus diesem neuen Absatz.
Okay, Fazit zu diesem Teil zur Finanzierung hattest du ja eigentlich eben schon zusammenfassend gemacht, Stefan, würde ich sagen. Also, dass die Diskussionen in den Betriebsprüfungen aufhören, davon können wir nicht ausgehen, sondern eher vom Gegenteil, würde ich mal denken, auch wenn sich vielleicht einige Punkte so ein bisschen besser geklärt haben, aber wir haben immer noch genug Widersprüche und Diskussionspotenzial, könnte ich mir vorstellen, und ein paar Unklarheiten noch, wie jetzt zum Beispiel dieses Thema des Wissensvorsprungs. Gibt es von eurer Seite noch weitere Ergänzungen zum Finanzierungsteil, zum Fazit?
Ja, vielleicht noch eine Anmerkung auch zum Thema Fremdüblichkeit bei Nichtbesicherung. Also das ist ja auch ein Thema, das sehr häufig aufgegriffen wird und wo wir immer häufiger auch sehen, dass die Finanzverwaltung Darlehen dem Grunde nach angreift. Und da ist es ja auch mal positiv hervorzuheben, muss man sagen, dass es auch ein bisschen gezwungenermaßen natürlich durch das BfH-Urteil, aber auch einfach dann, dass die Finanzverwaltung das klargestellt hat, dass natürlich auch die Nichtbesicherung fremdüblich sein kann, weil sowas natürlich auch zwischen fremden Dritten beobachtbar ist. Aber auf diese Diskussion muss man sich einfach immer einstellen in der Betriebsprüfung, dass Darlehensbeziehungen dem Grunde nach bereits hinterfragt werden und hier einfach dann ja ein Zinsabzug auch verneint werden kann, wenn keine guten Begründungen für die Fremdüblichkeit im Grunde nach dieses Darlehens besteht. Und das finde ich ist einfach wichtig, dass man sich das auch unter Steuerpflichtige sich das immer vor Augen hält. Mhm.
Jo, vielleicht zum Abschluss noch Empfehlungen, die wir aussprechen können, außer dass man sich natürlich damit beschäftigen sollte, mit den Verwaltungsgrundsätzen, oder euren Aufsatz lesen sollte, der bald rauskommt. Ne? Ich weiß nicht, wann das soweit ist und wo der genau rauskommt, aber ihr seid gerade dabei. Ne?
Ja, der kommt bald raus in der IWB. Kann man sich mal durchlesen. Ich glaube, das wird sich lohnen. Aber wenn du fragst, Handlungsbedarf, was soll man tun? Ich glaube, bei der Funktionsverlagerung, also die Änderung, die wir jetzt gesehen haben, die wir ja versucht haben, mal so ein bisschen zu skizzieren, es gibt einen gewissen Bedarf dazu, mal zu analysieren, bei den Transaktionen, die in die Funktionsverlagerung reinkommen, was hat sich da verändert, was hat sich verschoben? Wir haben ja gesehen, es sind durchaus gewisse Verschärfungen enthalten. Also ich glaube, da sollte man dann schon mal drauf schauen. Auch die Bewertungsparameter. Und jetzt meine ich es durchaus mal positiv gesprochen. Eine gewisse Klarheit hat die Finanzverwaltung hier geschaffen, in welche Richtung sie gehen will. Ob ich die gut finde oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Aber ich habe zumindest eine gewisse Klarheit, dass ich da entsprechende Nachweise bringen kann. Das sollte man sicherlich heranziehen. Und auch bei den konzerninternen Finanzierungen haben wir gesehen, man hat sich hier im Wesentlichen der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs angeglichen. Und das finde ich auch gut, weil es einfach Klarheit gibt. Aber auch da sollte man schauen, der Nachweis, also die Möglichkeiten, die da sind, müssen natürlich nachgewiesen werden. Also ich habe einen relativ hohen Dokumentationsaufwand, den man berücksichtigen sollte, gerade wenn es um die Planung solcher Transaktionen geht oder um auch die Verteidigung, dass ich entsprechend mich gerüstet sehe, in die Diskussion mit der Prüfung einzusteigen.
Ja, das wäre, glaube ich, auch mein mein Fazit, also auch jetzt aus meiner Zeit aus der Industrie die letzten Jahre, das, was die Unternehmen am meisten bewegt, vor allem in der Steuerabteilung, ist ja eine Planungssicherheit, um auch irgendwo dem Business nicht im Weg zu stehen, sondern da einfach mitzugehen, auch mit Entwicklungen, die jetzt direkt aus dem operativen Geschäft getrieben sind. Und sofern man da jetzt tatsächlich keine komplett gegenteilige Meinung hat oder da ein großes Risiko sieht, lohnt sich schon, irgendwo die Verwaltungsanweisungen als Rahmen und als Leitlinie zu nutzen. Weil immer dann, wenn ich mich auch innerhalb dieses Rahmens bewege, dann sollte ich auch einigermaßen Diskussionen in der Betriebsprüfung ja aus dem Weg gehen können. Sofern ich natürlich auch die Ressourcen habe, das ordentlich zu dokumentieren, und da wird der Aufwand leider von Jahr zu Jahr offensichtlich auch ein bisschen größer.
Okay, ich würde sagen, dann sind wir mit unseren Themen soweit erstmal durch. Wir können vielleicht am Ende noch ein bisschen Werbung auch mal für Kollegen machen. Also neben unserem Podcast gibt es natürlich noch andere gute Podcasts, zum Beispiel vom Kollegen Arne Schnittger, der Podcast Frisch serviert. Der kommt, glaube ich, sogar jede Woche raus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Habt ihr noch Podcast-Empfehlungen?
Ja, müssen die fachlich sein, oder?
Nö.
Ja, also ich meine, ich üblicherweise höre ich ja so die allgemeinen Sachen, hier Steingarts Morning Briefing und Handelsblatt und Wirtschaftswoche und natürlich Fest und Flauschig, Baywatch Berlin.
Klar.
Und was man so hören muss, ne?
Absolut. Bene, noch irgendwelche Ergänzungen?
Also bei Fest und Flauschig bin ich immer dabei. Ich als alter Läufer und Bergliebhaber habe jetzt einen schönen neuen Podcast entdeckt, auch Höhenmeter statt Kilometer, von Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann, zwei junge aufstrebende Trailrunnerinnen, also mal was ganz anderes als jetzt diese Steuerwelt, aber finde ich ganz schön von den beiden. Kann man auch mal reinhören, wenn man Interesse am Laufen oder am Berglaufen hat.
Okay, dann ergänze ich noch einen, haben vielleicht die einen oder anderen schon gesehen, von Thomas Gottschalk und Mike Krüger, die Supernasen. Das ist ein bisschen albern, muss man sagen, teilweise, aber es ist teilweise auch ganz erfrischend. Also kann man mal reinhören. Gut, dann haben wir es soweit, ne? Dann sage ich vielen lieben Dank an euch und vor allen Dingen an die Zuhörer. Bleiben Sie uns gewogen und wenn Sie Fragen haben, natürlich zu den Themen, stehen wir Ihnen auch zur Verfügung. Wir machen die ganze Woche über nichts anderes, als uns mit Verrechnungspreisen zu beschäftigen. Also jederzeit gerne, hätte ich gesagt. Dann vielen Dank, Stefan und Bene.
Ja, danke für, ne? Ja. Tschüss.
Danke euch und ja, schönen Tag noch. Ciao.
Jo, ciao.